kann, dann Kardashi ist. Meistens ist man so entsagt. Man spürt das im Herzen. Und aus der Entsagung sagt man manchmal so ein bisschen dröb und trocken. Aber wenn man zwiet den heiligen Namen kennt, wenn man Letztes tut, losgelöst, dann wird man selbst von dieser Entsagung befreit. Sondern es ist alles dann nur noch Nektar, ist alles nur ein Tanz Krishnas. Und wir vergessen die Entsagung, die Tapasya, die wir heute ausführen sollten. Also jetzt wird, man wird befreit von dieser, ich muss ernsthaft sein, ich muss in jeder Beziehung jetzt ein vorbildlicher Gottgeweihter sein, in Sadhana Bhakti. Wir wollen aus Sadhana wollen wir auf die Ebene von spontanen, hingebungsvollen Dienst kommen, auf der Ebene von Raganuga. Wir wollen uns befreien von Disziplin und Gehorsam. So, das machen wir die ersten 3 Jahre. Die ersten 3 Jahre sind wir diszipliniert und gehorsam. Aber irgendwann mal, also wir sind Befehlsempfänger. Aber irgendwann mal werden wir erwachsen im spirituellen Leben, im Krishna-Bewusstsein. So, und wir lassen uns von Krishna wecken, jeden Morgen. So, Krishna kommt in dein Herz hinein und weckt dich auf, dass du morgen zu Mangalarati erscheinst. So, das ist nicht mehr, du brauchst keine Wecker mehr, den du aufziehst, eine Uhr, um geweckt zu werden von einem mechanischen Vorgang. Sondern auf einmal hörst du den heiligen Namen aus deinem eigenen Herzen heraus. Dein Geist, deine Intelligenz, dein spirituelles Bewusstsein fängt auf einmal an, morgens, bevor er aufsteht, den heiligen Namen zu schenken. Und du fragst dich, woher kommt das? Ich habe überhaupt noch keinen Sadhana Bhakti ausgeführt. So, das ist spontane Ebene, das ist Raganuga. Ne? So, Krishna offenbart sich. Krishna macht dich als spirituelle Seele darauf aufmerksam, dass du Hare Krishna schenken solltest. So, Paramatma wirkt in deinem Herzen. So, auf dieser Ebene von Spontanität ist wichtig, dass wir dieses Ziel erreichen. Wir denken, es ist schwierig, es ist unerreichbar, auf diese Ebene zu kommen, aber ist es nicht. Weil Krishna-Bewusstsein ist ein persönlicher, liebevoller, hingebungsvoller Dienst. Und wenn wir Krishna mit Gefühlen, mit Emotionen und Liebe, also nicht auf der Ebene von Sahasya natürlich, mit Liebe uns Krishna hingeben, uns an Krishna erinnern, ne? Also den ernsthaften Wunsch haben, mit ihm eine Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung, eine elterliche Beziehung, eine liebevolle Beziehung zu haben, dann offenbart Krishna diesen Mut im Herzen. Er macht das auf. Ne? So, denn wir sind alle spirituelle Seelen, die weggegangen sind aus dieser spirituellen Welt, weil wir unabhängig von Gott genießen wollen. Aber wenn wir Gott wieder anfangen, wirklich zu umarmen und zu umklammern und sagen, ja Krishna, ich will dich um jeden Preis. Bitte, zeig mir diesen Weg. Ich will dich um jeden Preis. Ich will Fortschritt machen um jeden Preis. Ich will zurück nach Hause zu Gott. Dann können wir diesen Geschmack im Herzen beim gemeinsamen Schänden des heiligen Namens, wir können wirklich kosten. So. Krishna-Bewusstsein ist jetzt nicht nur ein Aspekt von männlicher Härte oder Entschlossenheit oder von mystischem Yoga. Oder Sadhana-Bhakti ist nur ein Training für den Geist, dass er irgendwann mal dahin kommt, sich spontan im liebevollen, hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Es ist nur ein Training. Wir trainieren den Geist von morgens bis abends, damit wir die Erscheinungsweisen der materiellen Natur transzendieren können. Ein Training, mehr ist es nicht. Und irgendwann müssen wir aufhören, militärisch zu handeln, zu denken, zu fühlen und zu wollen. Und dieses Training muss sich umschwenken, muss sich entwickeln auf spontane, freiwillige Hingabe zu Gott. So freiwillige Hingabe. Nicht aufgrund von ich muss oder aufgrund von, dass es eine Zwang sein muss, Krishna-Bewusstsein zu praktizieren. So, dann macht es irgendwann keine Freude, keinen Spaß mehr. Und deswegen sind viele Devotis so nach 10 Jahren, weil sie diesen Sprung nicht machen konnten. Sprung, freiwillig hingebungsvollen Dienst mit Liebe und Hingabe auszuführen, konnten sie nicht länger bei der Bewegung bleiben. So, ne? So, dieser Sprung ist total wichtig, da kommt so nach 18 Jahren, dass man diesen Sprung macht, dass man sich von Krishna sanft wecken lässt, dass man sich streicheln lässt, in Form eines Regens zum Beispiel, oder der Wind, der kühl um den Körper herum weht. Das ist alles Krishnas Energie, das ist alles Krishna das ist alles dieser zärtliche Austausch, den Krishna uns gibt. Wir müssen ihn nur wahrnehmen und erkennen. Und nicht einfach nur auswendig die Bücher lernen, die Mantras und Yantras und was es alles gibt in der vedischen Hochkultur und das nachplappern, sondern wir müssen es verinnerlichen, verwirklichen. Wir müssen eintauchen in diesem Spiel, wir müssen mitmachen. So, wir müssen mit dabei sein auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, wenn wir die wunderbaren Geschichten von Arjuna lesen oder auswendig lernen. Sondern sind wir dabei. Nicht? Wir kämpfen Seite an Seite mit Arjuna und mit Krishna auf den Schlechtfeld von Kurukshetra gegen die Dämonen. So, das war immer meine Mut, auch Sangetan, als ich Bücher verteilt habe. Meine Mut war es immer, dabei zu sein, einzutauchen in diese Geschichte, in das Lila. Gar nicht mal so auf der Straße, in den materiellen Erscheinungsweisen, die hier Berlin umgeben. Ich habe ja auch jahrelang in Berlin gepredigt. Wir waren ja sehr aktiv hier mal. Sondern das war alles nicht da, das war nicht gegenwärtig. Wenn ich verteilt habe, war nur das Bhagavatam, da war Krishna-Bewusstsein gegenwärtig. Ich habe das Äußerliche hier von Berlin gar nicht wahrgenommen. Und dann automatisch, wenn man diese Meditation hat, dieses Bewusstsein, automatisch ist Krishna mit einem so zufrieden, dass er dir im Herzen Glückseligkeit gibt. So, die innerliche Glückseligkeit, die von Radharani ausgeht. Ne, man sagt auch, die Halidini Shakti, die das Herz erfreut im hingebungsvollen Dienst. So, wenn das Bewusstsein transzendental ist, also schütze ich, wenn das Bewusstsein transzendental ist, dann nehmen wir gar nicht mehr das Leid und die materiellen Freude dieser materiellen Energie wahr, sondern wir sind schon in der spirituellen Welt. So, und wir sollen nicht denken, dass es unerreichbar ist oder dass man erstmal ein reiner Gottgeweihter sein muss, auf Uda Adamari Kari sein muss, um auf diese Ebene zu kommen. Nein, sondern indem man einfach nice singt und chantet den heiligen Namen, Gott und Krishna verehrt und man ein bisschen locker ist, weil diese Verkrampftheit der Entsagung aus seinem Herzen schon oder sein Geist macht, kommt man auf diese Ebene der Reinliebe, aber man kriegt eine liebevolle Beziehung zu Gott, zu Krishna. Weil Krishna möchte ja auch mit uns spielen. Ist nicht so weit weg oder so weit entfernt. So, er hat seine Spiele ja offenbart in Vrindavan, in Goloka Vrindavan. Er hat sie offenbart als Lord Chaitanya Mahaprabhu in Mayapur. Er ist aufgegangen, die Sonne in Gauda. Es erschien mit Nidananda Prabhu, mit Advaita Prabhu. Wir haben in Nienburg ein wunderbares, schönes Bild in unserem kleinen Landtempel vom Panchatattva, wo die Devotis dann hinter Lord Chaitanya und Lord Nityananda hinterherlaufen und den heiligen Namen singen und chanten. So, das ist das Letzte, was uns bleibt. Nicht diese schönen Tempel, die wir hier haben. Und selbst unsere Gemeinschaft nicht. Sie wird auch auseinanderkommen, es werden wieder neue Devotis kommen. Es ist ein Kommen und Gehen wie in einem Bahnhof oder an einem Flugplatz. Aber was uns am Ende des Lebens bleibt, im Krishna-Bewusstsein, das ist der heilige Name. Das ist der einzigste, was uns bleibt, was übrig bleibt. Deswegen sollten wir alle anderen Dinge loslassen, bei Vaikya. Wir sollten losgelöst werden von jeder Form von Anhaftung. Ne? Auch von Beziehungen manchmal muss man loslassen. Eheliche Beziehungen, wenn wir alt geworden sind, dann trennen wir uns. Dann nehmen wir Vanaprastha, wenn wir dann verheiratet waren und Kinder gezeugt haben. So, und wir gehen nach Vrindavan und wir besuchen einen Tempel nach dem anderen, nehmen Prasadam. Wir besuchen die heiligen Bildgestalten, hören von Lord Chaitanya Mahaprabhu, von Krishna. So, und gehen zurück nach Hause zu Gott. Ich lese noch einen Vers, ich bin noch gar nicht da in Berlin. Ich bin noch hier gar nicht angekommen. Ich bin immer noch auf dem Land. Ich bin immer noch in Wien, wo ich alle lese. Wo waren wir? 21?
Ja.
Ja. Ah ja. Gut. Vihadastana Vishramaha.
Vihadastana Vishramaha.
Sanvesha Prangana Chirai.
Sanvesha Prangana Chirai.
Yato Pacho Shangrachitai.
Yato Pacho Shangrachitai.
Vishmapanam Iva Atmanaha.
Vishmapanam Iva Atmanaha.
Vihārastāna Vishrama.
Vihārastāna Vishrama.
Sanvesha Prangana Chirai.
Sanvesha Prangana Chirai.
Yadopayo Sangrachitai. Vishma Panam Iva Atmanaha. Das Schloss hatte Vergnügungsplätze, Ruhegemächer, Schlafzimmer, Innen- und Außenhöfe, die mit einem Auge für Bequemlichkeit angelegt waren. All dies versetzte selbst den Weisen in Erstaunen. Erläuterung von His Divine Grace, Shiva Prabhupada Ki Jai. Da Kadama Muni ein Heiliger war, lebt er in einer bescheidenen Einsiedelei.
Doch als er den durch seine yogischen Kräfte geschaffenen Palast sah, in dem es viele Ruhegemächer, Zimmer für sexuellen Genuss und Innen- und Außenhöfe gab, war er selbst erstaunt. So geht es einem gottbegnadeten Menschen. Ein Gottgeweihter wie Kardama Muni entfaltete diesen Reichtum durch yogische Macht auf Bitten seiner Frau. Doch als er den Reichtum geschaffen hatte, konnte er selbst nicht verstehen, wie solche Manifestationen möglich waren. Wenn sich die Macht eines Yogi entfaltet, ist der Yogi manchmal selbst erstaunt. Namo Vishnu Padaya Krishna Vrishtaya Buddhare Chimate Bhaktivedanta Swami Tinamini Namaste Sarasvati Devi Gaudavani Prasadini Virvishesha Sunyavadi Prasyavishacharini Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Basari Gauda Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das Schloss hatte Vergnügungsplätze, Ruhegemächer, Schlafzimmer, Innen- und Außenhöfe, die mit dem Auge für Bequemlichkeit angelegt waren. All dieses versetzte selbst den Weisen in das Staunen. So. Kardama Muni hatte hier mit Devahuti aufgrund ihrer Liebe und ihrer Treue, die sie ihn im Dienst des hingebungsvollen Dienstes also erbracht hatte, hat versucht, seine Frau zu belohnen. So seine Frau, was ich schön finde bei Devahuti, ist mehr die Enthaltsamkeit, die Entsagung gegenüber ihrem Ehemann, als die Opulenz, die jetzt hier beschrieben wird, die man genießen kann, wenn man große Tapasya ausgeführt hat. So. Wenn man große Entsagung ausführt, ihr merkt das auch als Devotee, wenn ihr sehr strikt im hingebungsvollen Dienst seid, also im hingebungsvollen Dienst tätig seid, dann, wenn ihr das mal mehrere Monate oder ein Jahr oder zwei Jahre intensiv den Sangetan praktizieren werdet, dann werdet ihr sehen, was für Vergünstigungen im Leben auf euch auf einmal zukommen. Ne? Also unwahrscheinlich viele materielle Vergünstigungen bietet die illusionäre Energie Maya dir an. Also er bietet dir auf den Sangeltan, kann ich mich gut erinnern, bei einer großen Entsagung, gesetzlich habe ich mich mal auf so einen Hochstuhl gesetzt, im Wald, ich habe gerne im Wald geschändet. Ich habe nicht gerne in Raststätten oder auf Autobahnen geschändet. Ich musste immer ins Grüne, in die Natur und den Heiligen Namen, wirklich ernsthaft in der Emotion auch zu erfahren, nicht nur im Geist. So, und dann ich war so entsagt, weil ich 24 Stunden nur über die Mission meditiert hatte, wirklich. So selbst, als ich eingeschlafen bin, habe ich über Buchverteilung geträumt, wie ich die Bücher verteile, wie ich Krishna begegne und so weiter. Ich war total krishnerisiert. Und dann hatte ich auf einmal den Wunsch, weil ich hatte gerade einen Vers im Bhagavatam gelesen, mystische Vollkommenheiten, diese 8 mystischen Vollkommenheiten, die im Prema Bhakti, also im Bhakti-Bewusstsein ja mit inbegriffen sind, so steht es ja im Bhagavatam, wie die sich dann auf mein eigenes spirituelles Leben auswirken können und ob sie wirklich erlebbar, erfahrbar sind. Ne? So, und ich setzte mich auf diesen Hochsitz, wo die Jäger immer sitzen mit ihren Fernrohren und die Hirsche abknallen. So, da setzte ich mich hin und dann habe ich in der Meditation mir vorgestellt, dass ich unter mir, dass kein Boden ist, dass ich schwebe in der Luft. Und ich bin in der Luft geschwebt. So, das ist wirklich passiert. Und dann bin ich wieder runtergekommen, wieder auf den Boden der Tatsachen. So, und dann konnte ich die Verwirklichung machen, dass, ja, das Prabhupada hat recht, nicht? Wenn man wirklich ernsthaft Krishna-bewusst ist, dann kann man alle Reichtümer dieser Erde, und nichts anderes ist das, mystische Umstände sind nur Reichtümer. Das sind Füllen, die man materiell in Vollkommenheit erreichen kann. Also man kann zum Beispiel mit der rechten Hand einen Planeten erschaffen oder eine Frucht sichtbar werden lassen und erschaffen. Du kannst so viele Dinge machen, wenn du eine große Entsagung ausführst. Und Devahuti war sehr entsagt, sie war Kapila sehr hingegeben. So. Sie war sehr entschlossen in ihrem hingebungsvollen Dienst. Ne? Und deswegen war sie auch in der Lage, all diese wunderbaren, schönen Dinge, einen schönen See, Späne, Tauben, schöne Blumen, schöne Rosen, ne? Also ein schönes soziales Ambiente zu schaffen und in diesen Ambiente der Abenteuer hineinzutauchen. Paläste mit schönen Dienerinnen, Gold, Schmuck, schöne Halbgötter, nicht? Alles ist in alle, die dienen mit silbernen Tabletts und goldenen goldenen, verzierten, schönen Krügen. Nicht? Es ist ein sehr schönes, angenehmes Leben, ein sehr verführerisches Leben. Aber letzten Endes war das nicht ihr Ziel. Ihr Ziel war es, nicht so zu leben, in Opulenz. Das war eigentlich gar nicht ihr Wunsch, sondern was war ihr Wunsch? Was wollte Devahuti? Weiß das einer von euch? Wie bitte?
Kinder.
Ja, sie wollte Kinder. Und was wollte sie? Ein besonderes Kind haben. Ein ganz besonderes Kind, das Geburt nimmt, nämlich? Wie bitte? Kapiladeva. Kinder. So, das Kapiladeva Geburt nimmt, bei einem Gottgeweihten, muss man ein sehr großer Vaishnava sein. Nicht? Muss man sich große Enthaltsamkeiten auferlegt haben. Krishna sagt selber im Krishna-Buch, wenn er mit den Gopis einen Austausch, ein Spiel, eine Geschichte hat, wie viele Millionen von frommen Handlungen müsst ihr ausgeführt haben, damit ihr heute mit mir hier zusammen den Rasatanz ausführen könnt. Und so ist es auch mit uns im hingebungsvollen Dienst. Natürlich haben wir das Ziel, in diesem Leben schon zurück nach Hause, jetzt noch zu Gott zu gehen. Aber manchmal schauen wir uns die Blätter eines Baumes an, ne? Und wir sehen Tausende, Hunderttausende von Blättern auf diesem Baum. Ein Devotee sieht diese ganzen vielen Blätter. Und der Devotee weiß, okay Krishna, so viele Leben muss ich mich noch hingeben. Muss ich wiederkommen? Muss ich hingebungsvollen Dienst ausführen? Muss ich Bücher verteilen? Muss ich rausgehen und predigen? Muss ich den heiligen Namen schänden? Um dann vielleicht irgendwann mal bei den Lotusfüßen Zuflucht zu suchen und zurück nach Hause zu Gott zu gehen. So, diese Hoffnung müssen wir haben. Egal in welcher Krisensituation wir manchmal auch sind im Krishna-Bewusstsein, wo das manchmal aussichtslos alles sein mag und man manchmal richtig verzweifelt ist, dass wir nicht vorankommen, dass es immer noch so viele Schlachthäuser gibt hier in Berlin. So viele Kneipen, so viel Alkohol, so viel Sinnesbefriedigung. Und wir bemühen uns so ernsthaft, dieses Land Krishna bewusst zu machen. Aber manchmal sehen wir den Erfolg nicht. So, nur Krishna kann sehen, was der Nutzen aus deiner Hingabe, aus deiner Liebe nachher, was für eine Frucht da aufgeht und bei den anderen Menschen nachher ankommt. Und so geht es manchmal ein Prediger auch. Ein Prediger, der geht raus und predigt und sieht gar nicht, was er damit anrichtet. Sieht es manchmal nicht. Und manchmal ist er verzweifelt und sagt, warum verändert sich diese Erde nicht? Warum verändert sich diese Welt nicht? Ich bemühe mich doch. Wir geben uns doch schon seit 20, 30, 40 Jahren so hin und trotzdem gibt es immer noch so viele sündhafte Menschen. So, aber Krishna sieht weiter. So, es hat einen Nutzen. Wenn ich dran denke, ich habe das erste Mal Hare Krishna geschändet 1972. Da fängt das an bei mir. Und damals war es sehr schwierig, wunderbare vegetarische Kochbücher zu bekommen, also vegetarisch zu kochen. Das war so, wir waren alle so politische Vegetarier, die irgendwelche Körner gegessen haben und total unzufrieden waren. Warum? Weil diese Nahrung nicht zum höchsten Herrn geopfert worden ist, weil wir das Prinzip noch nicht kannten der Opferung, wie man ein Yajna ausführt, um Gott Krishna zufriedenzustellen. So, und jetzt sind wir in der Lage, durch die Bücher von Srila Prabhupada, durch alle Devotis hier, die in Berlin, die rausgehen und die Mission verbreiten, die Bücher verbreiten, sind die Menschen in der Lage, einen höheren Geschmack zu erfahren. So, und das ist das Wichtigste eigentlich im Krishna-Bewusstsein. Wir reißen sie raus aus ihrer Unwissenheit, aus ihrer Tamaguna, wir holen sie da raus, wir geben ihnen den Nektar. Ne? Wir geben ihnen, wie heißt das noch, was wir immer trinken, wenn wir Gonitai baden oder Jagannath? Ich spreche das so schwer, das Wort, ne? Chanamrita oder ich bin aber so ein Zungenbrecher. So, das geben wir den Menschen, ne? Damit sie glücklich und zufrieden werden. Ne? Und wenn sie es einmal getrunken haben, ich habe da auch gekostet, ich habe Prasadam gekriegt, 1900, das erste Prasadam, was ich gehört habe, 1974, 76 von der Bodhis auf der Straße. Und erst, meine Zunge war noch so verunreinigt. Ich komme aus Norddeutschland, Krabben und Schollen und Fische. Ich habe nie Fleisch gegessen übrigens, keine Wurst und ich kenne dich gar nicht, aber ich habe Fisch gegessen. So, und auf einmal wurde mein Geschmack, seitdem ich Prasadam gegessen habe, immer mehr verfeinert. Die Zunge wurde immer sensibler. Mein Bewusstsein wurde immer sensibler. So. Und Krishna klopfte immer an meine Tür und sagt, komm doch endlich, werd ein Devotee. Aber ich war so im falschen Ego, ich brauchte lange, bevor ich gekommen bin. Und irgendwann bin ich gekommen, umso sensibler ich wurde, umso feiner ich wurde, umso bewusster ich wurde, ne? Weil ich einmal von dem Nektar des Prasadams gekostet habe, was der Devotee rausgegangen ist für die Bücher, die er verteilt hat, bei Regen und bei Sonne und beim schlechten Wetter, oder das Prasadams verteilt hat, hat er mir einmal seine Barmherzigkeit gegeben. Und schon war ich befreit von dieser materiellen Welt. So, das ist unsere Barmherzigkeit, die runtergereicht ist von Lord Chaitanya Mahaprabhu bis zu Srila Prabhupada und von Srila Prabhupada zu seinen Shirotan-Meistern und sie wiederum zu uns und wir wiederum zu den Nächsten. So, das ist der Kreislauf, das ist die Kette, die schließt sich irgendwann. Und dann wird die ganze Welt, und das sagt Lord Chaitanya, in 10.000 Jahren, das ist goldene Zeitalter, das goldene Zeitalter im Kali-Yuga, wird die ganze Menschheit Befreiung können. Frei werden von Matrin-Bewusstsein und muss nicht wieder im Kali-Yuga geboren werden. Denn all diese Seelen, wenn Lord Chaitanya nicht erschienen wäre, die wären nicht in Dwapara-Yoga wieder geboren genommen oder in den anderen Yoga. Stufen, sondern wir werden wieder, hätten so lange warten müssen oder ins nächste Kali-Yoga hineingeworfen worden, um dann wieder den ganzen die alte Krankheit Geburt von vorne zu erleben. Und deswegen ist diese Allbarmherzigkeit von Lord Chaitanya Mahaprabhu, der erschienen ist vor gar nicht so langer Zeit, vor 500 Jahren, als Kolumbus Amerika entdeckt hat, ist Lord Chaitanya auf der anderen Seite erschienen und hat seine Spiele offenbart. Deswegen ist das so glückverheißend. Und man sagt, alle, die damals, als Lord Chaitanya erschienen ist und die ihn gesehen haben, mit denen er Gemeinschaft hatte. Diese Seelen haben alle Befreiung erlangt. Die sind alle zurück nach Hause zu Gott gegangen. So. Und wenn wir diese Bücher verteilen und vertreiben und den Leuten aufklären, was ihr wirkliches Dasein ist, was ihre wirkliche Natur ist, ihre wirkliche Swarup ist, dann ist das ein wunderbarer, hingebungsvoller Dienst. Krishna benutzt uns als Medium, benutzt unsere Hingabe, um das Krishna-Bewusstsein weltweit zu verbreiten. Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Gaura Premanandi. Mehr ist nicht drin. Ja, wenn einer noch eine Frage hat.
Also du sprachst vorhin so von spontane Liebe zu Krishna. Was ist denn der Unterschied zwischen Sahajya-Bewusstsein und dieser verwirklichten Spontanität?
Das ist natürlich erstmal Disziplin, das ist klar. Wir müssen ja erstmal Sadhana Bhakti ausführen, wir müssen uns disziplinieren, unseren Geist in den hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Wir müssen Anweisungen erstmal entgegennehmen von oben, von dem spirituellen Meister, unseren Bauch, seine Barmherzigkeit. Und im nach 4, 5, 6 Jahren wird das gereinigt, das materielle Bewusstsein in einem Körper. Und wir meditieren ganz anders, wie wir das als im ersten Bhakta-Lehrjahr gemacht haben, über Krishna-Bewusstsein. Ziemlich ernst. Es ist immer noch, wie ich schon sagte, es ist immer noch so eine Art Befehl und Gehorsam. Man funktioniert einfach nur. Aber automatisch, irgendwann, wenn man dabei bleibt und ernsthaft ist, die Prinzipien einhält, wird der Geist von dieser Art von Regulierung befreit. So, nicht? Und man wird sich immer mehr seiner wirklichen, wesensgemäßen Natur bewusst, die man hat. Man kann sich erkennen, erfahren, man kann sein Atma, sein Selbst erfahren. Und aus dieser Selbsterfahrung heraus, wenn man es gelernt hat, loszulassen, was denkt der andere über mich, was für mich total unwichtig ist, dann kann man sich wirklich so geben, individuell, wie man wirklich von Natur aus geschaffen worden ist. So, man ist frei von jeder Art von Konvention oder andere Formen von Schubladendenken, wo Leute dich gerne reinstecken müssen würden. Das heißt, man beurteilt einen Devoti nicht mehr, wenn er sich so gibt, nach seinen Leistungen. Wie viele Bücher er verteilt zum Beispiel, ob er den Tempel wunderbar sauber gemacht hat, oder ob er sehr gelehrt ist, als ein Jnani, oder ob er ein Tempelpräsident ist, sind alles nur Bezeichnungen, Namen, die sagen über diese Person nicht wirklich etwas aus. Und das kann man nur auf der Ebene von Raganuga, von Spontanität, kannst du deine wirkliche Individualität erfahren, deine Beziehung zu Gott, zu Krishna. Das ist immer noch nicht die Prema-Bhakti, da sind wir noch nicht. Prema-Bhakti, das ist wieder, oder kann ich nicht drüber reden, weil ich bei Prema nie angekommen bin. Aber ein Sangetan Devoti, der spontan handeln muss, weil er muss sich voll auf die Überseele verlassen, auf Krishna Bewusstsein. Er muss vollkommen eingetaucht sein im Krishna Bewusstsein, wenn er als Devoti von Krishna, also als Medium benutzt werden will, um die heiligen Bücher zu verteilen. So, der kommt in der Lage, kommt in die Lage, von diesem Nektar mal zu kosten, für einen Bruchteil von einer Minute vielleicht, 2, 3, 4 Minuten. Jeder Sankirtan Devoti hat das mal erlebt. Nicht? Auf der transzendentalen Ebene, was es bedeutet, Krishna zu empfinden, zu fühlen, ihm zu dienen. Und deswegen sucht er immer wieder nach diesen Erlebnissen, nach diesem Geschmack. Er weiß, er hat ihn einmal gekostet und er sucht immer wieder danach. Er ist richtig begierig danach. Und es ist aber schwer, diesen Geschmack, Krishna ist nicht so billig. Man muss wirklich sein Ego loslassen. Ich hoffe, ich will jetzt ein bisschen mit Büchern wieder rausgehen und diesen Geschmack, der bei mir schlummert, seit 20 Jahren liegt das zurück, dass ich diesen wunderbaren Geschmack mal gekostet habe. Ich hoffe, durch die Barmherzigkeit der Devotis kann man diesen hingebungsvollen Dienst wieder an der Peripherie der reinen Liebe zu Gott erfahren. Aber nicht, anyway. Ich habe das ja das Beispiel mit den Blättern am Baum. Dann fällt das Blatt ab und dann kommt das nächste Leben, dann fällt das ab, dann kommt das nächste Leben, fällt das ab. Und irgendwann ist Krishna da auf der anderen Seite, wartet schon auf uns und empfängt uns mit offenen Armen. Trinata Bisonishina. Man soll sich niedriger dünken wie der Strohne. Also nichts, wir erwarten oft zu viel für das bisschen, was wir Gott geben, was wir Krishna geben, ist ja nicht viel eigentlich. Und trotzdem erwarten wir gleich ein riesen Dankeschön. Sondern wenn man sich in Demut übt und fruchtbringende Handlung einfach loslässt. Also ich erwarte jetzt für mein Devotee-Sein, für mein Mönchsleben als Brahmachari, ich erwarte jetzt nicht von anderen, dass sie das Lob preisen und verherrlichen. Sondern im Gegenteil, ich gebe ihnen meinen Respekt und meine Achtung und die Lobpreisung. Wenn man davon frei wird, wenn man die Prüfung bestanden hat, das sind Prüfungen, wenn man die verwirklicht im Herzen bestanden hat, dann öffnen sich all diese wunderbaren Tore.
Kannst du ein bisschen noch über Buchverteilung jenseits von all diesen Motivationen sprechen? Weil ich habe das nicht so oft, dass ich einfach nicht so stark überzeugen muss, dass ich überhaupt rausgehe. Und wenn ich draußen bin, dann merke ich, das ist doch okay. Und dass ich mehr Krishna suche auf der Straße, wo ich noch mehr motiviert wäre, überhaupt rauszugehen. Weil es noch so ein, für den Geist noch nicht so mehr angenehm ist.
Eigentlich kann ich darüber nicht reden, weil ich schon lange keine Bücher mehr verteile. Ich bin ja kein Buchverteiler. So diese Erfahrung, die wir früher machten, also bei mir war das so, es ging mir nicht. Wie gesagt, also die Disziplin, das frühzeitige Aufstehen, das Rausgehen, das Stetigsein, da hatte ich keinen großen Geschmack dran. Sorry, dass ich das so, darf ich eigentlich euch gar nicht so sagen, das sollte ja gehaltsvoll sein. So, ich habe meine Runden, wenn andere 2 Stunden gebraucht haben, habe ich die in 1 Stunde geschändet. Da könnt ihr euch vorstellen, wie ich die geschändet habe. Und ich bin dann mit Enthusiasmus rausgegangen, weil ich fester überzeugt war, ich habe 16 Runden geschändet. Und ich war so überzeugt davon, dass ich auch gleich 120 Bücher verteilt habe. Das kommt immer darauf an, in welche Bewusstseinswelt du lebst. Ne? So, du kannst jetzt 16, 32 Runden schändeln. Ne? Du kannst total, du siehst aus, bist knorrig und gestell und... Ne, und hast nur Körner gegessen und gehst dann raus, voll der entsagte Devotee, und verteilst nicht ein Buch. Ne, weil das Bewusstsein eben nur auf Entsagung. Und ich muss das verstehen, ich muss das verwirklichen. Jetzt Kandama Muni sagte auch, er war erstaunt über seine mystischen Fähigkeiten, als er das Schloss gebaut und kreiert hatte. Da war er total erstaunt, wie ist denn das möglich? Und so sind wir manchmal auch erstaunt, wenn wir rausgehen, wenn wir loslassen von unserem Konzept, von unseren Vorstellungen, Krishna-Bewusstsein zu praktizieren. Wir lassen einfach los und überlassen das Feld mal Krishna. Und auf einmal tun sich da Tore auf, da sagst du, ey, faut. Das hätte ich ja nie erreicht, wenn ich nicht vorher meine, ich will nicht sagen, Prinzipien gebrochen habe, das bricht man natürlich nicht, aber wenn ich meine Vorstellung nicht einfach mal losgelassen hätte. Man muss es wirklich change, seine Vorstellung einfach mal loslassen. Und das meine ich mit Spontanität. So, man kann ein Ziel haben, das muss man sogar haben. Man muss zielorientiert sein im Geist, gefestigt in der spirituellen Intelligenz, um dieses Ziel dann auch zu erreichen. Aber bist du dann auf diesem Weg, sobald du rausgehst auf der Straße, die Bücher an den Arm nimmst, dann musst du deine Konzeption, die du vorher im Geist hattest, die musst du alle loslassen. Und dann musst du voll auf Krishna vertrauen. Da musst du sagen, Krishna, ich gebe mich dir jetzt hin. Ich bin total nackt, ich bin total voller Unwissen, ich bin überhaupt nicht qualifiziert. So, das fühlt man daran, genau. Wenn man das erste Mal die Bücher, kennt ihr das? Man fühlt sich so unqualifiziert, so hilflos, wie ein kleines Kind, ne, das seine Mutter sucht. Ne? Man fühlt sich so, wie soll man das sagen? Man fühlt sich da ist niemand, da bist du ganz alleine auf der Welt. Nicht? Also, und keiner ist der dich an die Hand nimmt oder der dir hilft oder bei diesem Service. Ne? Und dann sprichst du ganz schüchtern und zaghaft und demütig die erste Person an. Ganz zaghaft und demütig. Ne? Vor allen Dingen nach dem Schänden von Hare Krishna. Und der Erste sagt, ja super, will ich haben, fünf Bücher und hier und am Abend, oh, endlich mal ein Devoti und Kichan. Und das Herz wird sofort, und dein Geist wird sofort stolz. Oh, ich bin ein reiner Gott geweiht, ich bin Devoti. Und der Nächste kommt dann mit der Keule. Es ist so ein wunderbares Abenteuer. Ne? Und der Nächste haut dir dann eine drauf, weil du schon wieder denkst, du bist der Kontrollierer. Ne? So, das ist auch ein Lieder, ist auch ein Spiel. Man darf das bloß nicht so ernst nehmen. Weder, dass da jemand kommt, dich umarmt. Ich meine, es ist schön, es ist angenehm, ne? Toll, und nimmt die Bücher, gibt dir 50 Euro und geht, ne? Und der andere, dann kommt wieder einer, der gibt dir genau das andere, du Sektierer, und man sollte dich einsperren und handschellen, und, ne? Und ihr guckt euch mal an, ihr Affen, ne? Und zu mir, Mensch, du alter Mann, hast du denn gar nichts gelernt im Leben, guck dich mal an, wie siehst du überhaupt aus, du hast wohl gar nichts begriffen. So, auch beides, das Positive wie das Negative. Das ist nicht wichtig, wir sind Diener Gottes. So, die Freude läuft im Inneren ab, des hingebungsvollen Dienstes. Die macht sich nicht durch äußerliche Aussagen oder Manifestationen im Sangetan. Darauf baut man nicht sein Glück auf, ne? Sondern es läuft im Herzen selber ab, ne? In der Beziehung zu Gott. Wenn du spürst, dass du Mitleid hast, dass du kriegst voll die Barmherzigkeit deines spirituellen Meisters, der auch Mitleid mit vielen gefallenen Seelen hat, ne? Und deswegen dich in seinen hingebungsvollen Dienst beschäftigt. Wenn du dieses Mitleid einmal kosten kannst. Und dieses Mitleid kann man nur kosten, wenn man selber persönlich ist. Wenn man unpersönlich ist, und das sind wir fast alle, bevor wir in die Bewegung kommen, sind wir alle unpersönlich. Manche sind es immer noch 20, 30 Jahre. Die kommen aus der Unpersönlichkeit einfach nicht heraus. Die kriegen schon Schreck, wenn sie dir in die Augen gucken müssen. So. Es ist sehr schwierig, persönlich zu sein. Es ist nicht so einfach. Wenn man es gelernt hat, persönlich zu sein, dann offenbart sich dieses wunderbare Beziehung zu Gott. Wir müssen lernen, unsere persönliche Unpersönlichkeit an den Haken zu hängen, an eine Garderobe zu lassen. Und wirklich persönlich heißt, offenen, ehrlichen Herzens zu sein. So zu sein, wie man wirklich ist, ohne eine Show zu machen. Die Maske runterreißen. Denn du würdest sagen, hier, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen. Das setzt natürlich Vertrauen voraus. Und Vertrauen, Schrader, Glauben, Vertrauen im Glauben. Vertrauen gibt man nur, wenn man nicht missbraucht wird. Wenn das Vertrauen nicht missbraucht wird. Ne? Und das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, wenn jemand mir was anvertraut in Liebe und Hingabe, dass es was sehr Vertrauliches, Intimes ist. Und dass ich nicht wie in einer Bildzauberung dann rübergehe und nachher weiß es das ganze Jahr dran. Das ist so ein Problem in ISKCON Deutschland. Da gehe ich zum Präsidenten, ich habe ein Problem spirituell oder menschlich und ich vertraue ihm das herzlich an und sage, du, ich habe ein Problem, helf mir doch bitte. Und kaum bin ich aus der Wohnung oder aus dem Haus, aus dem Tempel raus, mit auf die Straße, dann spricht mich jeder drauf an. Die ganze Welt weiß Bescheid, was mein Problem ist. So, da ist uns Vertraulichkeit gebrochen. Ne? Und deswegen sind die Devotis manchmal verletzt und gekränkt, dann ziehen sich zurück und offenbaren sich nicht mehr. Nicht mal vom spirituellen Meister. Man muss das Herz ja aufmachen, damit der spirituelle Meister reingucken kann. Da muss eine Beziehung sein, der Vertraulichkeit und der individuellen Offenheit und Ehrlichkeit. Aber wenn es immer wieder verletzt wird, dann kriegt man Angst, es zu aufzumachen. Ne? Verletzt in der Gestalt, dass man dieses Vertrauen, dass man einen persönlichen Freund oder den spirituellen Meister, wem auch immer, gegeben hat, dass das dann in die Öffentlichkeit getragen wird. Dann steht es morgen in der Bildzeitung oder im Internet. Und, der hast du schon gehört, der hat das und das. Oh, oh, oh. Aber wir wollen ja immer nur schlechte Nachrichten hören. Ne? Das genießen wir, das schmeckt. Ne? Also Mord und Totschlag und wer hat es mit wem gemacht? Ah, oh, Nektar. Aber sobald wir was Gutes hören, viele haben überhaupt keinen Geschmack an gute Nachrichten. Bei Kundernachrichten. So, ihr könnt das selber mal abchecken. Wie oft lest ihr Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita, die Krishna-Bücher? Habt ihr wirklich Geschmack? Wenn ihr Geschmack habt, dann lest ihr die Bücher 6 Stunden am Tag. Aber wie oft gehen wir an den Computer? Oh, lass mal die Gita. Ich bin da nicht viel besser. Beziehe das auf mich. Wie oft legen wir die Bücher beiseite und sagen, oh, lass mal gucken, was im Internet steht. Ne? Ist ja alles Krishna-Bücher. No. Aber wenn wir wirklich Geschmack haben am Heiligen Namen, an die Bücher von Prabhupada, dann lesen wir nur noch diesen Nektar. Und alles andere lehnen wir ab. Aber wir brauchen auch immer den Klatsch, den Tratsch, die Politik. Das braucht man auch, um Kind zu genießen, ne? Den Kurs. den Abfall, ne, der schön eingepackt ist in einem bunten, schönen Paket. Aber da drin ist wirklich nur Kot. Und da sitzt ein kleiner Wurm drin. Und das sind wir. Okay. Das war alles. Noch eine Frage sonst?
Ja, nochmal auf dieses Thema mit Raganuga. Ich habe in Madhurya Kadambini gelesen, da sagt Shrila Vishwana Chakravarti Thakur, dass Raganuga und Sadhana Bhakti die zwei Seiten der ersten Blätter der Bhakti-Lata-Pflanze sind. Also die zusammen sozusagen wachsen.
Ja.
Also hat er es beschrieben und Srila Prabhupada sagt dann aber im Eka der Hingabe, dass Raganuga Bhakti erst ab der Stufe Anatta Nivritti beginnt. Könntest du da vielleicht diesen Widerspruch oder diesen scheinbaren Widerspruch noch was zu sagen?
Nein, eigentlich nicht, weil das überlasse ich dem großen Weisen. Ja. Was spekulieren wir dann? Fangen wir an zu spekulieren. Da halte ich mich wieder zurück. Ja. Also heute. Man kann es mit älteren fortgeschritten, sorry, ich will jetzt nicht sagen, dass du nicht fortgeschritten bist. Aber das ist ein Thema, das ist, da ist man vorsichtig mit. Ich habe es ja auch nur mal am Rande an der Peripherie angekratzt. Man geht nicht wirklich in der Esoterik, man geht da nicht so tief rein. Man kann das tun in Vrindavan. Kommt es schon vor, dass man derartige tiefe Gespräche führt im Heiligen Darm. Nicht? Und dann versteht man sie auch in der Erläuterung. So, man kriegt ein Aha-Gefühl in der Frage oder in der Antwort. So, da muss auch Zeit und Umstände gemäß der richtige Platz für sein. Ich denke, dass hier im Moment nicht so Ort, Zeit und Umstände gemäß der richtige Platz. Wir müssen erstmal das kleine Einmaleins lernen. Ja? Wenn wir anfangen im Krishna-Bewusstsein, das kleine Einmaleins ist erstmal wichtig, die ersten Schritte. Und dann kann man später. Ja, ich hatte die ersten 3 Jahre einfach nur immer, die ersten 4 Jahre, weil zugehört, was der spirituelle Meister sagte in der Klasse. Ich bin jetzt kein Guru, ich sage. Und habe keine Fragen gestellt. Und oft haben andere die Fragen, die mir in den Sinn kamen, haben andere auf einmal gestellt und sind dann beantwortet. Was die ersten Jahre hatte ich immer nur Mauna geübt, zugehört und geschrieben. Und dann nachher habe ich immer verstanden, das Puzzle hat sich immer tiefer zusammengesetzt über meine älteren Gottbrüder. Und über die erfahrenen Spiritualisten, die Gottbrüder, auch andere Schüler von anderen spirituellen Meistern, haben sehr schöne, gute, intelligente Fragen gestellt, die dann ein Bild, ein Gesamtbild in mir, wie so ein Puzzle, geschlossen haben. Und gewisse Dinge, da redet man drüber in der Vertraulichkeit, aber es gibt Dinge, da muss der Ort, die Zeit stimmen und da gibt man lieber nicht derartige Fragen sind. Ob vor allem, wenn Bhaktisiddhanta Saraswati solche Themen anspricht, das ist sehr esoterisch. Ich lese die Brahma Samhita, ich habe sie in deutscher Übersetzung, nicht als Buch, sondern damals eine Übersetzung von, die in Heidelberg geschrieben worden ist. Und die ist sowas von esoterisch, die ist so vertraulich, die ist so tief. Ich kann damit nicht im öffentlichen Dialog und schon gar nicht in der Öffentlichkeit darüber reden, das ist unmöglich. Ich verstehe es ja selber nicht mal. Das ist wirklich sehr spezielles. Okay. Vielen Dank, liebe Buddhisten, für eure Gemeinschaft. Und ich wollte hier eigentlich heute gar nicht sitzen, weil ich muss endlich mal lernen, demütig zu werden. Das passt nicht zu mir. Also jetzt wollte ich auch ein bisschen Bücher verteilen. Okay. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam Ki Jai, Prabhupada Ki Jai, Gaudiya Premananda Ki Jai.